Fokus. Themen fürs Leben mit Johannes Schmiedle.
Ich heiße Sie herzlich willkommen in der Fokus-Sendung, die dem Vertrauen ins Leben gewidmet ist. Die Propstei St. Gerold hatte geladen, die Veranstaltung mit dem Benediktinermönch David Steindl-Rast hat hunderte Menschen angelockt. Die Propsteikirche war bis auf den letzten Platz besetzt. David Steindl-Rast, ein Mystiker, ein weltbekannter Mönch, der mit seinen Gedanken zur Dankbarkeit und das menschliche Herz ein in jeder Hinsicht berührender spiritueller Rufer ist, abseits von konfessioneller Enge, öffnet er immer mehrere Spuren des Zugangs zu den Tiefen unserer Existenz. Er zieht Zuhörerinnen und Zuhörer an, er stärkt und beflügelt. Wie der 88-Jährige das Ambo betritt, herrscht eine spürbar ansprechende und gespannte Stille, bis er diese durchbricht.
Herzlich willkommen. Für mich ist das immer ein ganz besonders großes Geschenk, hier sein zu dürfen. Und besonders heute an diesem Dreifaltigkeitssonntag. Das ist immer für mich ein besonderer Tag des Kirchenjahres, ist aber auch für St. Gerold ein ganz besonderer Tag, jedenfalls für das, was St. Gerold mir bedeutet.
Der Benediktinerbruder David Steindl-Rast wurde 1926 in Wien geboren, wo er Kunst, Anthropologie und Psychologie studierte. Nach seiner Promotion in Psychologie wurde er 1953 in den USA Benediktinermönch. 12 Jahre nach seinem Klostereintritt nimmt er am buddhistisch-christlichen Dialog teil und widmet sich einem intensiven Zen-Studium. Zwischen weltweiten Vortragsreisen und Lehraufträgen lebt Bruder David einen Teil des Jahres als Einsiedler und widmet sich dem Netzwerk Dankbares Leben. Er brachte ein neues spirituelles Verständnis in das Leben vieler Menschen, nicht zuletzt auch mit seinen über 30 Büchern. In St. Gerold vertieft David Steindl-Rast den Gedanken unserer Lebenswege und geht deren Geheimnissen auf den Grund.
Eine Strophe aus Georg Trakls Winterabend ist mir für St. Gerold so themenanweisend. Immer wenn ich die Strophe lese, denke ich an St. Gerold. Und die Strophe lautet: Mancher auf der Wanderschaft kommt ans Tor auf dunklen Pfaden. Golden blüht der Baum der Gnaden aus der Erde kühlem Saft. Der kühle Saft der Erde, aus dem dieser Baum der Gnaden aufblüht, ist die allgemein menschliche Religiosität. Und sie blüht in vielen verschiedenen Formen, in den verschiedenen Formen der Weltreligionen und der verschiedenen Formen, in denen diese Religiosität sich äußert, blüht dieser Baum der Gnaden ganz verschiedenartig auf. Und der christliche Baum der Gnaden, der aus demselben kühlen Grundwasser gespeist wird, blüht im Lauf des Kirchenjahres auf.
In St. Gerold sprach David Steindl-Rast anlässlich des Dreifaltigkeitssonntags, den man in der katholischen Kirche eine Woche nach Pfingsten feiert. Und dieser Feststellung folgte keine theologisch-dogmatische Erklärung, sondern eine Annäherung an das menschliche Leben und dessen Einbettung in ein Urvertrauen.
Und was allen Menschen gemeinsam ist, was ich die Urreligiosität nenne, ist das Vertrauen in das Leben. Wir sind als Menschen jene Tiere, die auf das Geheimnis angelegt sind. Den Menschen Homo sapiens zu nennen, ist ein bisschen gewagt und nicht immer beweisbar. Es ließen sich sehr gute Gegenbeweise gegen unsere Weisheit erbringen. Aber gegen unser Angelegtsein auf das Geheimnis gibt es keine Gegenbeweise. Wir sind alle auf das Geheimnis angelegt. Und dieses große Geheimnis, dass wir manche, wenn wir das Wort richtig verwenden, Gott oder das göttliche Geheimnis nennen, ist für alle Menschen eigentlich das Leben. Wir stehen dem Leben als dem großen Geheimnis gegenüber, sind aber zugleich völlig eingebettet in das Leben. Wir leben und sind doch, es ist uns doch ein unaussprechliches Geheimnis, dieses Leben. Und es wäre vielleicht leichter für viele Leben zu sagen, wenn wir Gott meinen. Und es ist völlig berechtigt und weniger missverständlich. Wir stehen dem Leben als dem großen Geheimnis gegenüber und sind zugleich in das Leben eingebettet. Wir können ja gar nicht die Frage beantworten, hast du das Leben oder hat das Leben dich? Wir können darauf keine Antwort geben. Beides ist richtig. Das Leben hat uns eigentlich mehr, als wir das Leben haben. Alles, was wir haben, schenkt uns das Leben. Und diese Beziehung zum Leben auf drei verschiedene Weisen, die erlebt jeder Mensch. Und darüber möchte ich mit euch jetzt nachdenken. Und zwar drückt sich unsere Beziehung zum Leben als dem Urgeheimnis in drei Urfragen aus, die mit denen früher oder später jeder Mensch im Leben konfrontiert wird. Und diese drei Fragen, um es vorwegzunehmen, sind: Warum? Die unauslotbare Tiefe, die das Wort Warum aufreißt. Was? Alles, was es gibt. Was ist es? Was ist es letztlich? Und wie? Wie sollen wir das Leben angehen? Wer ist nicht schon vor dieser Frage, wie mache ich es hier, gestanden? Und auch dort begegnen wir immer wieder dem letzten Geheimnis, des Lebens. Und diese drei Fragen führen uns in die unauslotbare Tiefe des Geheimnisses ein. Warum? In die unerschöpfliche Weite und in die unermessliche Lebendigkeit des Lebens.
Die Frage nach dem Warum sei keine rhetorische Spielerei, sondern eine Frage an jeden von uns.
Warum bin ich überhaupt da? Warum gibt es etwas und nicht nichts? Warum gibt es das Leben? Warum kann ich sagen, ich bin da, ich bin da? Daran lässt sich nicht zweifeln. Das ist der Ausgangspunkt für jede und jeden von uns. Ich bin da. Warum? Obwohl wir das Geheimnis nie begreifen können, das ist ja das Wesen des Geheimnisses, dass es sich unserem Griff, unserem Begreifen entzieht, können wir uns vom Geheimnis ergreifen lassen. Der heilige Bernhard von Clairvaux sagt: Begriffe machen wissend, Ergriffenheit macht weise. Und so können wir uns von dieser Tiefe, in die wir uns hinablassen, wenn wir fragen, warum, dieses existenzielle Warum, können wir uns ergreifen lassen und finden dann zwar nicht, was das Geheimnis bedeutet, was es wirklich ist, aber unsere Beziehung dazu. Und die Antwort auf dieses Warum liegt schon in dem Wort Ich. Denn das Ich setzt das Du voraus. Das Ich, das lässt sich innerlich ganz leicht nachvollziehen. Ich bin durch dich, so du, sagt der Dichter E.E. Cummings. I am through you, so I. Ich bin durch dich, so du. Dass ich Ich sagen kann, dass jede und jeder von uns Ich sagen kann, setzt voraus, dass wir auf ein Du bezogen sind. Und darum können wir ermessen, dass wir auf dieses Geheimnis bezogen sind. Warum bin ich da? Weil es dich gibt. Und das Dich ist das, die letzte Innerlichkeit dieses Geheimnisses, auf das wir als Menschen bezogen sind. Das ist auch für uns sehr tröstlich, denn oft, wenn man aus einer Vergangenheit kommt, was für viele von uns typisch ist, in der wir uns von Gott getrennt immer gedacht haben, uns immer dargestellt wurde, du bist hier, Gott ist drüben, und dann plötzlich entdecken, dass das eine nicht dem Leben wirklich entsprechende Darstellung unseres Verhältnisses zu Gott war, sondern dass wir völlig eingetaucht sind in Gott und Gott völlig in uns ist und wir völlig in Gott, obwohl wir so klein sind. Das Bild ist von einem kleinen Gefäß, das mit Meerwasser gefüllt ins Meer gesenkt wird. Aber wir sind drinnen und es ist in uns. Wenn wir zu diesem Gottesbild fortschreiten, dann ist oft die Gefahr, dass wir irgendwie fühlen, etwas geht uns verloren. Wir haben ja diese Beziehung gehabt. Aber die Beziehung ist keineswegs verloren, sondern das ist ein ganz großes Geheimnis im Geheimnis, dass wir trotzdem es völlig in uns ist und wir völlig drin sind, wie im Leben, haben wir eine Beziehung dazu. Und einfach dadurch, dass ich sagen kann und weiß, was ich damit meine, bin ich auf ein Du bezogen. Ich bin durch dich so du. Und diese Du-Bezogenheit ist die Antwort sozusagen, eine Antwort, die man nicht in Worte fassen kann, aber die man leben muss, die man innerlich erfahren kann, diese Beziehung zu dem Du als Quelle des Lebens. Das ist unsere Beziehung zu diesem Geheimnis des Lebens. Das Warum führt uns in die Tiefe der Quelle des Lebens.
Die zweite Frage, die sich in unserem Leben immer wieder stellt, lautet: Was? Was ist das alles, das es um uns herum gibt?
Es gibt sogar mich. Was ist das? Dieses Ich, das ich beobachten kann. Was ist es? Was ist alles, was es gibt? Und wenn wir uns darauf einlassen, auf diese unerschöpfliche Fülle, unermessliche Fülle von allem, was es gibt und was auf uns zukommt, immer neu, das Leben ist unermesslich in seiner Weite, nicht nur in der Tiefe, die wir nicht ausloten können, sondern auch in der Weite, diese unermessliche Weite, wenn wir uns der stellen, dann ist wieder als ein Hinweis, nicht als eine Lösung des Geheimnisses, aber als ein Hinweis, dass alles, was es gibt, auch so sonderbar, es, was dieses Es, das alles gibt, nicht? Alles, was es gibt, ist letztlich verständlich als Wort, das uns anspricht. Ein Wort, das uns anspricht und auf das wir antworten können und dürfen und sollen. Ferdinand Ebner, der zur selben Zeit wie Martin Buber das Ich und Du ganz gründlich erforscht hat, Ferdinand Ebner, er sagt, wir Menschen sind unter allem, was ausgesprochen wird, nicht? Es gibt, alles ist Wort, unter allem, was es gibt, allem, was ausgesprochen wird, uns selber eingeschlossen, die Angesprochenen. Wir sind ausgesprochen und angesprochen. Das macht unsere sonderbare Stellung als Menschen in diesem Geheimnis des Lebens aus. Wir sind ausgesprochen und angesprochen. Und da legt sich dann nahe, dass dieses Du, das wir im Geheimnis durch das Warum entdeckt haben, das Es ist, das alles gibt. Das Du ist uns völlig unbegreiflich und völlig mysteriös, aber es ist unser Du, es ist unser Ur-Du. Es ist dieses Du, dem wir unsere ganze Lebensgeschichte ständig erzählen. Darum ist ja unser Leben überhaupt erst eine Geschichte und nicht eine willkürliche Aufreibung von Ereignissen, weil wir es als Geschichte jemandem erzählen. Und wem erzählen wir sie? Diesem Du, diesem Ur-Du. Und wir können, wir wollen sie immer, jemanden, besonders Menschen, denen, die uns lieb sind, wollen wir unsere Geschichte erzählen. Und wir können es, wenn uns jemand wirklich ganz nahe steht, dann können wir ein bisschen etwas davon andeuten. Aber es zeigt sich, dass dieses Ur-Du überall nicht die Ansammlung oder die Abstraktion von diesen vielen Du's ist, die wir im Leben kennen, sondern das Ur-Du ist, aus dem alle die anderen Du's erst herauswachsen. Das zeigt sich dadurch, dass wir die Lebensgeschichte, unsere Geschichte, niemandem anderen erzählen können, aber ständig erst dadurch lebendig sind, dass wir sie diesem Du erzählen. Und dieses Du ist so mysteriös, dass es im Unendlichen zusammenfällt mit dem Es, das alles gibt. Das ist eine allgemein menschliche, allen Menschen zugängliches Verständnis für dieses Geheimnis, in das wir da eingebettet sind, das Geheimnis des Lebens. Unergründlich, unermesslich und unerschöpflich in seiner Vielfalt.
Wenn wir Menschen uns an diesem Kreuzungspunkt einer unauslotbaren Tiefe und der unermesslichen Weite erfahren, hoffen wir eine Antwort auf die Frage, wie gehe ich damit um? Wie soll ich mein Leben leben?
Die Antwort ist durch Leben. Man kann das Leben nur durch Leben begreifen. Wenn es Wort ist, das zu mir kommt, antworte ich darauf, dass ich lebe, dass ich es verstehe. Und wie verstehen wir das Wort, das aus dem Schweigen kommt? Wir verstehen es durch Tun. Man kann nur durch Tun verstehen. Lehrer wissen das. Wenn man Kindern etwas sagt, geht es bei einem Ohr hinein und beim anderen hinaus. Wenn man ihnen etwas zeigt, ist schon etwas mehr Hoffnung, dass sie sich's merken. Aber wenn man sie's tun lässt, was immer es ist, selber tun, dann verstehen sie es von innen her. Und so können wir das Leben nur verstehen, indem wir es leben. Das ist die Antwort. Wie lebe ich? Indem ich mehr und mehr lebendig werde. Meine Antwort auf den Anruf des Lebens ist von Augenblick zu Augenblick lebendig zu werden. Oder ein anderes Wort dafür ist dankbar zu sein. Dankbarkeit ist auch einfach das Tun, das Augenblick für Augenblick uns dem Anruf des Lebens stellen, der Gelegenheit, die das Leben uns bietet, die Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen und etwas draus zu machen. Und so zu verstehen, worum es geht. Darum kann man ja für in jedem Augenblick des Lebens dankbar sein, obwohl man keineswegs für alles dankbar sein kann. Jeder weiß, hunderte Dinge, für die wir nicht dankbar sein können. Aber selbst wenn wir mit denen konfrontiert sind, mit irgendetwas, wofür wir nicht dankbar sein können, können wir in diesem Augenblick dankbar sein für die Gelegenheit, die uns auch das Widerwärtige bietet. Zum Beispiel die Gelegenheit, daran zu wachsen. Das kann sehr schmerzlich sein. Die Gelegenheit, daraus zu lernen. Das kann sehr schmerzlich sein, Geduld zu lernen. Wie viele Gelegenheiten haben wir, wenn wir konfrontiert sind mit Dingen, für die wir wirklich nicht dankbar sein können, aber wir können dankbar sein für die Gelegenheit, dadurch Geduld zu lernen, aber auch schwierig. Oder die Gelegenheit, uns auf die Hinterfüße zu stellen und zu protestieren, auch das ist ein großes Geschenk, das wir öfters übersehen, das uns aber Augenblick für Augenblick geschenkt wird, wenn wir mit etwas konfrontiert sind, was nicht sein soll, was dem Leben widerspricht, was dem gegen den Strich des Lebens geht. Und das ist wahre Lebendigkeit. So können wir wahrhaft lebendig sein. Und das ist die Antwort darauf, wie soll ich es machen, wie. Wir sehen also aus dem Schweigen, dass wir durch das Warum auszuloten versuchen, entspringt das Wort. Das Wort, das wir selber sind, zugleich wir sind und zugleich uns anspricht. Wir sind ausgesprochen und angesprochen. Und diesem Wort können wir Antwort geben, indem wir leben, völlig lebendig, dankbar leben. Dankbarkeit ist ja einfach nur erhöhte Lebendigkeit, die Freude über das Geschenkte. Und jeder Augenblick ist uns neu geschenkt.
Die Warum, die Was und die Wie-Frage sind aus unserem Leben nicht wegzudenken. Sie berühren unser Leben zutiefst. Immer wieder sind wir aufgrund bestimmter Lebensentwicklungen und Zusammenhänge aufgerufen, uns diesen Fragen zu stellen. Spannend scheint mir, ist, dass der Benediktinermönch David Steindl-Rast diese Fragen den göttlichen drei Personen zuordnet. Wie das gehen soll, fragen Sie? Hören Sie selbst.
Kein Mensch kann im Leben diese drei Fragen vermeiden. Warum? Was? Wie? Wir können es nicht vermeiden. Wir sind also ständig als Menschen konfrontiert mit diesen drei großen Fragen. Die werden gefeiert heute in der christlichen Tradition als Vater, Mutter, schon gesprochen von dem unerschöpflichen Schoß, Mutterschoß des Nichts, aus dem alles hervorkommt, in dem großen Ursprung. Als Sohn, Tochter, Kind, wir nennen es Vater in der christlichen Tradition, einfach weil Jesus es Vater genannt hat. Wenn Jesus es Mutter genannt hätte, würden wir es Mutter nennen. Wir sollten aber immerhin heutzutage wenigstens jedes zweite Mal statt Vater unser, Mutter unser sagen, um das auszugleichen. Aber wenn wir genau hinschauen, sehen wir ja, dass Jesus den Vater so beschreibt, wie wir die Mutter beschrieben hätten. Und wir sind Wort, wir sind Sohn in dem Sinn, also im Namen des Vaters und des Sohnes und der heiligen Begeisterung. Das ist viel besser, als zu sagen, der Heilige Geist. Wenn man sagt, der Heilige Geist ist so ein Gespenst, Ein Geist ist ein Gespenst. Und heilig ist auch so. Aber heilige Begeisterung, da weiß jeder, worum es geht. Und es ist außerdem weiblich. Und der Heilige Geist in allen Sprachen in unserer Tradition, vom Hebräischen bis zum Griechischen bis zum Lateinischen, ist weiblich. Der Heilige Geist ist immer weiblich. Die Lebendigkeit ist weiblich ausgedrückt. Also die heilige Begeisterung. Und auf die können wir uns einlassen durch das Vertrauen des Glaubens. Denn Glaube ist ja letztlich Vertrauen. Glauben heißt ja nicht etwas glauben, sondern der religiöse Glaube heißt auf das Geheimnis, auf das göttliche Geheimnis, auf das Leben sein Vertrauen setzen. Radikales Vertrauen aufs Leben, das ist Glaube. Und dadurch kommunizieren wir mit der Wirklichkeit des göttlichen Mysteriums, das Jesus Vater nennt. Er vertraut in dem Wort Vater, Mutter, Eltern, drückt sich ja dieses letzte Vertrauen aus. Und durch Vertrauen stehen wir in Beziehung mit diesem Geheimnis. Durch Vertrauen lassen wir uns dieses Schweigen hinab. Und auf das Wort, den Logos, antworten wir durch Hoffnung. Hoffnung ist ja auch nicht Hoffnungen, so wie Glauben nicht für wahr halten ist, so ist Hoffnung im religiösen Sinn nicht Hoffnungen, denn Hoffnungen sind immer etwas, was wir uns vorstellen können. Die Hoffnung bezieht sich aber auf das Unvorstellbare. Hoffnung ist Offenheit für Überraschung. Und das Leben ist immer überraschend. Wenn es nicht überraschend ist, kann man schon sicher sein, es ist mechanisch. Es ist nicht lebendig. Wenn es lebendig ist, ist es überraschend. Meistens viel überraschender, als uns lieb ist. Aber wir sind jedenfalls, müssen bereit sein, in dem Vertrauen auf das Leben auch die Offenheit für die Überraschung zu haben. Und wenn wir diese Offenheit für Überraschung haben, dann sind wir auch bereit, in der heiligen Begeisterung zu leben, und zwar durch Liebe. Und Liebe heißt, es gibt ja so viele Formen der Liebe, was alle Formen der Liebe verbindet, ist ein gelebtes Ja zur Zugehörigkeit. Und wenn wir dieses gelebte Ja zur Zugehörigkeit sprechen, dann öffnen wir uns dem Leben. Denn das Leben ist völlige Vernetzung, völlige Verbindung. Alles ist mit allem verbunden. Und wenn wir Ja sagen, uns dem hingeben, dann sind wir völlig in dieses Geheimnis des Lebens einbezogen durch Lebendigkeit. Und man kann ja unterscheiden, wer sind die lebendigeren Menschen, die wir kennen? Wir können sie von den weniger lebendigen unterscheiden. Die lebendigsten sind die, die die meisten Beziehungen haben, die am bereitwilligsten sind, dieses Ja zur Zugehörigkeit immer wieder und in allen Formen zu sprechen. Thank you.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
Vertrauen in das Leben ist das Thema der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg. Unser Leben, dieses Geheimnis, stehe für Gott. Gott könnte, weil es für viele leichter sei, Leben genannt werden, sagt der spirituelle Meister und Benediktinermönch David Steindl-Rast. Im Geheimnis dieser unauslotbaren Tiefe und der unermesslichen Weite bleibe es uns unbegreifbar und mache uns nicht minder oft ergriffen. David Steindl-Rast schreibt am Ende seines Buches Credo, Zitat, »In dieser gegebenen Welt dankbar leben heißt Sinn finden. Und in diesem Maß, in dem wir Sinn finden, werden wir still. Der Kreislauf, in dem alles Gegebene als Dank zum Ursprung zurückkehrt, der Kreislauf, in dem das Schweigen Wort wird und im Verstehen zurückkehrt. In Schweigen findet ein dichterisches Bild in den Marmorschalen von Konrad Ferdinand Mayers römischem Brunnen. Und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Zitat Ende. Im Rahmen seines Vortrags in der Propstei St. Gerold zitiert David Steindl-Rast mehrfach den Dichter Rainer Maria Rilke.
Die sind alle aus dem Stundenbuch. Eines wendet sich an das große Du, an dieses Du und beginnt mit dem Wort Du und sagt, du Dunkelheit, aus der ich stamme. Das Du und das Ich, beides schon in der ersten Zeile, du Dunkelheit, aus der ich stamme. Ich liebe dich mehr als die Flamme, welche die Welt begrenzt, indem sie glänzt für irgendeinen Kreis, aus dem heraus kein Wesen von ihr weiß. Aber die Dunkelheit hält alles an sich. Gestalten und Flammen, Tiere und mich, wie sie's errafft, Menschen und Mächte. Und es kann sein, eine große Kraft rührt sich in meiner Nachbarschaft. Ich glaube an Mächte. Beginnt mit Du Dunkelheit, aus der ich stamme. Ich glaube an Mächte. Das ist der Glaube. Das ist dieses Urvertrauen, menschlich gesprochen, Urvertrauen auf dieses Geheimnis, das die christliche Tradition Vater nennt. Urgrund von allem, was es gibt. Schweigen, aus dem das Wort kommt. Und dieses Schweigen, dieses Nichts, weil es ja nicht etwas ist, sondern die Fülle von allem, aber noch nicht verwirklicht, die wird zum Ursprung. Und darüber schreibt Rilke, Gott, wie begreife ich deine Stunden, als du, damit sie im Raum sich runden, die Stimme vor dich hingestellt. Gott, wie begreife ich deine Stunde, als du, damit sie im Raum sich runde, die Stimme vor dich hingestellt. Das ist der Ursprung, in dem das Wort aus dem Schweigen hervorkommt. Und dann verwendet er ein anderes Bild dafür, aus die Stille und das Wort, die Stimme und das Nichts und das Alle. An dir war das Nichts wie eine Wunde, da kühltest du sie mit der Welt. Also dem Nichts, dem Urgeheimnis, das ist die Antwort auf das Warum, dieses Urgeheimnis, dem war das Nichts wie eine Wunde, da kühltest du sie mit der Welt. Jetzt heilt es leise unter uns. Das ist alles, was es jetzt gibt. Es gibt alles, weil es leise unter uns heilt. Wir liegen lindernd auf dem Nichts und wir verhüllen alle Risse. Du aber wächst ins Ungewisse. im Schatten deines Angesichts. Das ist Ursprung, nicht? Das ist der Sprung, in dem das Wort aus dem Schweigen hervorgeht. Zu dem Was, allem was es gibt, sagt Rilke wieder, weil dieses Es, das alles gibt, eben das Du ist, ich finde dich in allen deinen Dingen, denen ich gut und wie ein Bruder bin. Als Same sonnst du dich in den Geringen und in den Großen gibst du groß dich hin. Das ist das wundersame Spiel der Kräfte, dass sie so dienend durch die Dinge gehen. In Wurzeln wachsend, schwindend in die Schäfte und in den Wipfeln wie ein Auferstehen. Das ist das wundersame Spiel der Kräfte, dass sie so dienend durch die Dinge gehen. In Wurzeln wachsend, schwindend in die Schäfte und in den Wipfeln wie ein Auferstehen. Und die Kräfte sind die Kräfte des Lebens, der Saft, der zur Blüte kommt, der Erde kühler Saft, der zur Blüte kommt. Und zu dem Wie, das im Tun, nur im Tun verstanden wird, nur im Tun kommt uns die Antwort auf das Wie, sagt Rilke, es gibt im Grunde nur Gebete. Es gibt im Grunde nur Gebete. Wenn Gebete Ausdruck unserer Beziehung zu dem Urgeheimnis des Lebens und des Gottes sind, dann gibt es im Grunde nur Gebete. So sind die Hände uns geweiht, dass sie nichts schufen, was nicht flehte. Ob einer malte oder mähte, schon in dem Ringen der Geräte entfaltete sich Frömmigkeit. Wenn wir es so verstehen, dann wird nicht nur das religiös genannte Leben religiös, sondern dann ist alles Leben tiefst religiös. Und das ist ja etwas, wofür St. Gerold steht. Das ist, was wir hier feiern, das, was jeder sucht, der hierher kommt, dass alles religiös ist. Und darum schließt dann sich dieser Kreis, in dem Rilke sagt, wieder du, dieses Du, mit dem wir begonnen haben, dieses letzte Geheimnis, das wir Du nennen können, müssen, dürfen, du wirst nur mit der Tat erfasst. Wir sprechen von dem unerfasslichen Geheimnis. Aber wenn irgendetwas das Geheimnis erfassen kann, dann ist es das Tun. Du wirst nur mit der Tat erfasst, mit Händen nur erhellt. Ein jeder Sinn ist nur ein Gast und sehnt sich aus der Welt. Das Tun ist, worauf es ankommt, nicht das Sinn in dem Sinn des darüber Nachsinnens, das führt zu nichts letztlich. Ich will nicht wissen, wer du bist. Ich will nicht wissen, wo du bist. Sprich mir aus überall. Dein williger Evangelist verzeichnet alles und vergisst zu schauen nach dem Schall. Sprich mir aus überall. Dein williger Evangelist verzeichnet alles und vergiss zu schauen nach dem Schall. Ich gehe doch immer auf dich zu, mit meinem ganzen Gehen. Denn wer bin ich und wer bist du, wenn wir uns nicht verstehen? Und um dieses Verstehen des Geheimnisses nur im Sinne des uns Hineinstellens geht es beim Dreifaltigkeitsfest. Und das ist eine menschliche Wirklichkeit und die wollen wir gemeinsam feiern als der Baum der Gnade, der aus der Erde kühlem Saft blüht. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott und den uralten Turm und ich kreise Jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Und das ist ja auch schön, ich kreise Jahrtausende lang. Das bin ich selbst, denn ich habe nicht Jahrtausende lang Zeit. Das muss schon ich selbst sein. Und ich kreise, und vielleicht werde ich ihn nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Und ich kreise um Gott, um den uralten Turm. Bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang? Und das weist auch schon auf die Gemeinsamkeit hin. Denn ein Mensch kann nicht ein großer Gesang sein. Die größte Sängerin kann nicht ein großer Gesang sein. Das setzt schon eine Mehrzahl voraus. Und das ist auch ein sehr schöner Aspekt dieses Bildes. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm und ich kreise Jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Und nur gemeinsam sind wir dieser große Gesang. Danke für die Einladung. Das Selbst ist eben so unerschöpflich, dass es sich immer in neuen Ich und noch ein Ich und noch ein Ich ausdrücken muss. Das Selbst ist, wenn man will, das Es, das alles gibt. Darum gibt es uns alle. Und darum diese Vielfalt und dieser große Gesang. Immer beginnt es, das Leben, mit einem Samen, und der keimt und dann blüht er und dann trägt er Frucht und dann welkt er und dann stirbt er wieder. Und der Same, der übrig bleibt von der Frucht, wächst wieder, keimt, blüht und stirbt. Dieses ewige Stirb und Werde, das ist, was sich auf dieser Ebene vollzieht. Auferstehung ist etwas anderes. Es ist nicht ein Wieder zum Leben kommen. Auferstehung heißt, dass auf der Ebene des Selbst sich ja auch etwas vollzieht. Aber das ist nicht Entwicklung, sondern das ist Anreicherung, könnte man es nennen. Und zwar hat auch Rilke dafür ein wunderschönes Bild. Er sagt, wir sind die Bienen des Unsichtbaren. Wir Menschen sind die Bienen des Unsichtbaren. Wir heimsen den Nektar des Sichtbaren in die große goldene Honigwabe des Unsichtbaren. Und das ist die Auferstehung, wenn alles Sichtbare, Hörbare, Schmeckbare, Fühlbare, Riechbare, alles was mit den Sinnen erfassbar ist, alles was zur Körperlichkeit gehört, eingeheimst wird in die große goldene Honigwabe des Unsichtbaren. Und Auferstehung heißt ja nicht, dass Jesus wieder zum Leben kommt, so wie Lazarus, oder er war tot und jetzt ist er wieder da. Er ist gestorben und siehe, er lebt. Das Lamm ist geschlachtet und siehe, es lebt. Nichts rückgängig gemacht, sondern vorwärtsgehend in Gott hinein, in dieses Geheimnis hinein. Die tiefste und einfachste Darstellung der Auferstehung in der christlichen Tradition ist, wenn Paulus davon spricht, dass Jesus Christus in Gott verborgen ist. Er ist auferstanden und in Gott verborgen. Und er sagt es im Zusammenhang mit uns. Er sagt zu jedem, jeder von uns, ihr seid mit Christus auferstanden und euer Leben ist verborgen in Gott. Also euer eigentliches Leben, worum es wirklich geht, ist verborgen in Gott. Es ist verborgen, wir kennen es nicht. Und so ist auch unser Selbst, uns selbst verborgen. Aber wir dürfen hoffen und wir haben keinerlei Beweise, aber wir dürfen hoffen und wir dürfen fest hoffen, offen sein für diese Überraschung, dass wenn unser alles, was an uns materiell ist, wieder verarbeitet wird, alles, was wir in unserem Leben erlitten und erlebt haben, in diese große goldene Honigwabe eingeheimst wurde und zu Honig geworden ist und uns für ewig gehört und unser Beitrag zu dem, was das Leben will. Das Leben will diese Bereicherung, darum gibt es so viele von uns. Niemand hat je so diese Blumen gesehen, wie jede von uns und jeder von uns diese Blumen einzigartig jetzt, in diesem Augenblick, einmal sieht. Das sagt auch Rilke wunderschön. Sei und wisse zugleich des Nichtseins Bedingung, jenen unendlichen Grund deiner innigen Schwingung, dass du sie einmal völlig vollziehst, dieses einzige Mal. Zu dem Gebrauchten sowohl wie zum dumpfen und stummen Vorrat der großen Natur, den unendlichen Summen, zähle dich jubelnd hinzu und vernichte die Zahl. Darum geht's. Das ist Auferstehung. Menschlich gesprochen. Hoffentlich allgemein menschlich verständlich.
Das Schlüsselwort für sein ganzes Üben heiße Dankbarkeit, sagt David Steindl-Rast. Es sei etwas, was jeder verstehen könne. Und, Bruder David weiter, und wenn du sie einübst, wird sie dich zu einer Erfahrung bringen, die in allen spirituellen Traditionen wichtig ist. Sie ist ein Leitgedanke bei Buddhisten, Hindus, Sufis, in allen großen Traditionen. Blaise Pascal sagte, dass der wirklich echte Mensch unendlich tiefer ist als bloß der Mensch. Dieses Potenzial zu verwirklichen ist die Herausforderung unserer Zeit, die Herausforderung, echt menschlich als bloß menschlich zu sein. Und auf die Frage, was die Menschen denn tun sollen, um ihre Potenziale zu verwirklichen, meint David Steindl-Rast, vertraue dem Leben.
Denn dass es wirklich ein gutes, wertvolles Geschenk ist, das lässt sich nicht beweisen. Darauf muss man vertrauen. Und das ist die Urentscheidung, Entscheidung im Leben, die Urentscheidung. Wenn wir entscheiden, dann überbrücken wir die Scheidung von vielleicht, vielleicht nicht. Wenn wir uns entscheiden, für das Leben, auf das Leben zu vertrauen, aber diese Entscheidung ist frei. Wir müssen uns nicht entscheiden. Und wir können auch immer wieder hin. Und für die meisten Menschen ist es eine Art Urentscheidung. Und die brauchen sich weiter gar nicht den Kopf zu brechen. Die haben sich schon fürs Leben entschieden und vertrauen dem Leben. Auch wenn sie sich beklagen und wenn sie sagen, sie vertrauen dem Leben, vertrauen sie doch dem Leben, denn sie nehmen ja doch wieder noch einen Atemzug und noch einen Atemzug, ohne genau zu fragen, ob das jetzt wirklich gute Luft ist oder so. Aber die Möglichkeit, zumindest theoretisch, die Möglichkeit ist gegeben, dieses Vertrauen dem Leben gegenüber zu versagen. Und das Einzige, was, und da gibt es keine Verpflichtung, das Einzige ist, wir müssen uns die Konsequenzen anschauen. Wenn wir dem Leben vertrauen und je mehr wir dem Leben vertrauen, und das brauche ich nicht beweisen, denn den Beweis liefert das Leben, das kann jeder von uns ausfindig machen. Je mehr wir dem Leben vertrauen, umso mehr erweist sich das Leben vertrauenserweckend. Und je weniger wir dem Leben vertrauen, umso weniger vertrauenserweckend erweist sich auch das Leben. Wenn wir dem Leben nicht vertrauen, finden wir Beweise genug, dass es nicht vertrauenswürdig ist. Wer ist glücklich? Wer dem Leben vertraut, dankbar. Dankbarkeit ist die Freude des Beschenktseins, das Glück, das gar nicht davon abhängt, ob uns etwas glückt oder nicht. Aber wenn wir gegen den Strich des Lebens gehen, immer fragen, ja, das ist vielleicht doch kein Geschenk, vielleicht eine Falle, die mir da gestellt wird, oder wer weiß, ne? Dann sind wir nicht glücklich. Und das kann man schon von jedem Menschen voraussetzen, wir wollen glücklich sein. Also Verpflichtung gibt es nicht, aber es lässt sich absehen, welche der beiden Möglichkeiten uns glücklicher macht. Und die können wir trainieren. Ich freue mich über den Applaus, weil er zeigt, dass wir uns engagieren wollen, aber es ist schwer genug.
Vertrauen in das Leben. In der Propstei St. Gerold sprach kürzlich der Benediktinermönch David Steindl-Rast. In der Fokussendung von Radio Vorarlberg hörten Sie die Zusammenfassung dieses Vortrags, der die lebensbejahende und spirituelle Dimension des österreichisch-amerikanischen Mönchs erneut offenlegte. Das Lebendige, das unser Leben beflügeln könnte, könnte dazu beitragen, dass das Leben nicht nur abläuft, sondern zur Erfüllung kommt. Statt einer langen Bücherliste empfehle ich Ihnen die Homepage des Netzwerks Dankbarkeit, www.dankbar-leben.org.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
Wunderbar finde ich den Gedanken des Vertrauens von Bruder David Steindl-Rast vermittelt, wenn er sagt, Vertrauen ist überlebenswichtig. Das zeigt uns der Atem. Wir können nicht vor jedem Atemzug überlegen, ob wir atmen wollen oder nicht und ob das gut die Luft ist, die wir einatmen. Wir müssen darauf vertrauen, dass der Atem uns trägt. In diesem Vertrauen holen wir Luft, heute und in der kommenden Woche. Es freut uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Tonmeister Günter Hämmerle und Johannes Schmiedle als Gestalter wünschen sich und Ihnen Vertrauen und Achtsamkeit. Machen Sie es gut.